Ja, aber das soll jetzt auch so ein bisschen Alltagsfolge sein.
Der Yogalehrer steht vor dir, vorne auf der Matte. Der Penis zeichnet sich unangenehm lang am Bein entlang ab, also an der Hose. Unangenehm.
Ich war zum Beispiel mein ganzes Leben lang immer eher ein Stressesser, der dann mit viel Sport gegengearbeitet hat. Aber jetzt mit unserem Knall letztes Jahr hatte ich monatelang keinen Appetit.
Ich trigger bei Instagram jeden, ich trigger unsere Nachbarin, ich trigger alle möglichen Leute. Aber ich habe gemerkt, dass ich das gesagt habe, damit sie sich besser fühlt. Hä, das ist eine Lüge. Nee, das ist wirklich eine Lüge, was du gerade machst. Das ist wirklich eine Lüge. Das stimmt nicht.
Doch, das stimmt.
Nee.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Empf und
Öler. Aber ich bin Empf und du bist Öler.
Macht doch nichts, oder?
Macht nichts.
Wir sind doch beide beides, wir teilen doch alles.
Wir teilen doch alles, stimmt. Wir sind auch bald beides, beides, so.
Ja, sollen wir damit einsteigen? Eigentlich ein interessantes Thema, ne?
Ey, voll krass, dass du einfach den Podcast begonnen hast mit unserem Einspieler, den wir jedes Mal selber mit aufsprechen, weil eigentlich schaffen wir es nie, damit anzufangen.
Cool, ne? Wenn wir jetzt noch mit den Fragen, die wir uns am Anfang immer stellen wollen, anfangen, dann wäre es aber auch langweilig, oder?
Ja.
Deswegen, für alle, die das interessiert, ab dem 1. Mai 2025, glaube ich, soll das Namensgesetz offiziell geändert werden oder beziehungsweise dann die Änderungen beantragt werden können. Es gibt leider keine Mischnamen, was viele gehofft haben, aber es kann ein Familiendoppelnamen gewählt werden.
Was heißt denn Mischname?
Dass du quasi die vorderen Silbe und hintere Silbe des Nachnamens kombinieren kannst.
Das ist ja auch absolut
ja,
bescheuert.
Ja, es gibt es in manchen Ländern und das gibt es auch, glaube ich, wo ist das, Nordfriesland, Ostfriesland, gibt es dieses Svensson und so, also dieses Son hinten dran als Sohn von, das soll, glaube ich, auch wieder möglich sein. Aber irgendwie sowas Abgefahrenes wie Mischnamen wird es nicht geben. Mhm. Ja. Auf jeden Fall soll dann Doppelname mit Bindestrich wieder möglich sein, und zwar für alle Familienmitglieder.
Also auch für die Kinder, was bis jetzt nicht so war.
Auch für die Kinder, genau. Und wenn die Kinder dann heiraten und sie einen Namen des Ehepartners, der Ehepartnerin annehmen wollen, dann müssen sie einen davon auswählen. Also du kannst dann nicht Doppelnamen nehmen.
Wir sind, wir haben ja, ohne zu verraten, vielleicht in was für einer Konstellation, aber wir haben hier eigentlich alle andere Namen. Ja. So. Und das
fühlt sich manchmal ein bisschen komisch an.
Voll. Das war auch, ich muss niesen. Lassen wir das drin?
Wenn wir es drin lassen, wird sich auf jeden Fall an dieser Sekunde der Cutter freuen, wenn ihm das Ohr wegfliegt.
Oh. Also, wir haben alle unterschiedliche Namen und das ist irgendwie, es nervt auch manchmal und es war auch irgendwie nicht so gut überlegt, weil, ja, aus verschiedensten Gründen, wir haben irgendwie...
Ja, in dem Moment hat es schon Sinn gemacht, was wir uns überlegt haben, aber irgendwie...
Entschuldigung, muss schon wieder niesen.
Hat sich dann unsere Einstellung dazu relativ schnell geändert, beziehungsweise das, was wir uns überlegt haben, war eigentlich dann doch nicht so wichtig. So.
Soll ich mal droppen, wie unser Hund heißen wird, wenn wir mal einen haben?
Ich weiß nicht, ob der wirklich den Nachnamen tragen wird und ob entscheidend ist, aber ja.
Aber unser Hund, also wir wollen ja irgendwann mal einen Hund haben und unser Hund wird Ponyhütchen heißen. Finde ich saugeil. Fällt mir gerade bei Nachnamen ein.
Mir fällt auch noch ein, dass ich ja mal länger mit dem Herrn vom Standesamt telefoniert habe hier in der kleinen Stadt.
Also wir überlegen schon seit längerer Zeit, unsere Nachnamen zu ändern. Also wir sind da schon seit 2 Jahren dran, ungefähr, würde ich schätzen, oder? Länger sogar vielleicht.
Ja, auf jeden Fall waren wir drauf und dran, das mal anzugehen. Allerdings hast du keine Garantie, dass das eben durchgeht. Und das Namensgebungsgesetz in Deutschland ist eins der ältesten Europas oder vielleicht der Welt, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr festgefahren. Und dann auch noch in der Kleinstadt war das ein sehr interessantes Gespräch. Ich glaube, ich habe über eine Stunde mit dem Herrn telefoniert. Und die Argumente, die ich ihm aufgeführt habe, haben ihn zu der Aussage gedrängt, ja, aber bei Karstadt, alle, die bei Karstadt arbeiten, heißen ja auch nicht mit Nachnamen Karstadt.
Ja, Ich meine, du musst schon erzählen, was deine Argumente jetzt waren. Das macht sonst keinen Sinn.
Ja, bei uns es ging darum, dass berufliches und Nachnamen von der Firma.
Ja, und dass du halt den Nachnamen Kempf annehmen möchtest, weil du ja Köhler heißt.
Ja.
Und dann, das geht halt nicht. Und dann war deine Begründung, dass unsere Firma halt auch Kempf heißt und das ja einfach alles nur super verwirrend ist. Und dann meinte er, ja, bei Karstadt ist auch nicht Karstadt.
Ja, heutzutage würde ich auch nicht mehr Karstadt heißen wollen. Ich war heute nämlich bei Karstadt und habe was gesucht. Und während ich auf den Tisch zugelaufen bin, wo jemand von der Abteilung saß, ist sie aufgestanden und weggerannt.
Was hast du bei Karstadt gesucht? Hast du eine
ein Kabel, eine Aux auf Aux-Klinke?
Ja, das war jetzt die falsche Antwort, weil weißt du, was ich denken muss, wenn man Karstadt sagt, wenn du sagst, auch voll komisch, besonders wenn Männer sagen, sie waren bei Karstadt, dann denke ich nur an eine einzige Szene. Weißt du, welche ich meine?
Lindor-Kugeln?
Nee, und zwar an tatsächlich Liebe, wie der Mann von der Schwester, ist es doch, glaube ich, die Kette kauft. Für seine,
im Kaufhaus,
für seine Geliebte. Und das ist für mich so ein Kaufhaus-Ding, dass man da Schmuck kauft für seine Geliebte.
Ja, das habe ich aber gestern schon gemacht.
Und Karstadt ist für mich Kaufhaus. Und deswegen, wenn du sagst, du bist bei Karstadt, dann ist das erste, was ich denke, hast du eine CD gekauft oder eine Kette? Oder beides und was krieg ich?
Weißt du, wo ich dann dieses Kabel gefunden habe? Bei Karstadt gab es das nämlich nicht. Bei Karstadt gibt es nämlich weder ein Ladekabel, noch Kopfhörer, noch ähnliches, noch das Kabel, was man dazwischen brauchen könnte. Dann war ich bei irgendeinem Handyshop. Ich glaube, der hieß einfach nur Handyshop. Und da gab es einfach Wühltische mit Handyhüllen und so weiter. Nirgendwo Preise dran. Da habe ich das Kabel gefunden. Und dann hat er jemanden angerufen, weil er meinte so, ich weiß nicht, wie das heißt und ich weiß nicht, was es kostet. Hat ihn nicht erreicht. Und hat dann gesagt, weiß ich jetzt auch nicht, 10 Euro. Und ich war so, Alter, das ist einfach bestimmt das Doppelte von dem, was dieses Kabel kosten darf. Aber hier in dieser kleinen Stadt werde ich wahrscheinlich nirgendwo ein anderes finden. Es ist mir jetzt scheißegal. Ich kaufe dieses Kabel. Hat er einfach 10 Euro in seine Kasse, auch nur Bargeld natürlich eingetippt und hat mir die 10 Euro
eine Quittung
abgenommen.
Bekommen?
Ich habe sogar eine Quittung bekommen, ja, aber da stand nichts drauf, was für ein Produkt das jetzt war. Also, es funktioniert auf jeden Fall. Ich habe das gerade getestet, es funktioniert. Und das war mir dann die paar extra Euros obendrauf wert, damit ich nicht noch stundenlang unterwegs bin, ehrlich gesagt.
Ich glaube, die letzten 10 Minuten hat kein Mensch interessiert, der hier zugehört hat.
Ja, aber das soll jetzt auch so ein bisschen Alltagsfolge sein. Also die kleinen Alltagswege.
Heute haben wir keine riesigen Infos, die wir euch teilen wollen. Also es wird eine super langweilige Folge, schaltet jetzt schon mal ab.
Sachen, die man so einleitet. Ich wette, es gibt gleich so den übelsten Plot-Twist in Minute 27. Bleibt dran.
Ja, bleibt dran. Nein, also wir wollen heute einfach mal, wir sitzen hier in unserem Kaminzimmer mit einem Glas Wein. Überall brennen Kerzen. Es ist sehr muckelig und wir wollen einfach euch mal ein bisschen abholen in unser Jetzt und wie unser Leben aussieht, wie wir hier im Haus angekommen sind, wie das Haus sich bei uns anfühlt. Und was so bei uns passiert ist, ohne Dramen, sondern einfach nur das schöne Leben und eine Folge voller Alltag, Leichtigkeit und Gemütlichkeit. Ist das schön? Das
hört sich an wie eine Lindor-Werbung. Wird die jetzt so heißen, wie ich wollte, dann?
Wie bitte?
Wird die denn jetzt so heißen, wie wir in der letzten Folge schon angekündigt haben?
Wird dir so heiß, habe ich verstanden. Ich denke mir so, warum soll mir denn jetzt heiß werden? Hast du irgendwie hier
wegen mir?
Hat Danny, hast du deinen Penis ausgerollt? Sollen wir das kurz aufklären?
Wenn, dann klärst du das auf.
Also, okay, ihr könnt mir bitte schreiben, ob ihr die gleiche Verbindung mit dem Namen Danny habt. Also meine Freundinnen und ich haben darüber gesprochen und dann kam Herbie dazu. Denn Herbie hat sich überlegt vor einiger Zeit und ich habe ihm zugestimmt, dass es irgendwie komisch sich anfühlt für ihn, wenn er sich mit Herbie weiterhin vorstellt. Also dass der Name Herbie im Kontext eines erwachsenen Menschen, der sich im Berufsleben zum Beispiel auch neu orientiert und so weiter und so fort, und dann der Name Herbie rausrutscht, es fühlt sich komisch an. Und da habe ich gesagt, ja, ich versuche die schon seit längerer Zeit Dennis zu nennen. Also sowieso, wenn wir Menschen irgendwo kennenlernen oder sowas, dann sage ich immer Dennis, so, aber ja.
Du sagst Dennis, dann redest du einen Satz und dann sagst du, also Herbie, na, Dennis Herbie, also das ist schon die gleiche Person, also es ist sein Spitzname, also es ist jedes Mal sehr unhandlich.
Es ist sehr unhandlich, ja, genau. Und deswegen finde ich das auch ganz gut, wenn wir das etablieren, dich bei einem anderen Namen wie Herbie zu nennen. Nicht, dass ich was gegen Herbie habe, doch eigentlich schon. Ich finde den Namen halt einfach, ich habe dich ja so kennengelernt und habe dich so lieben gelernt. Aber als ich das erste Mal auf deinem Tinder-Profil den Namen gelesen habe, dachte ich, was bist du mit ihm denn? Herbie? Was ist ja so? Und dann, du sahst so aus wie aus dem, so, als würdest du, ja, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen.
Was?
Nein, das ist alles, was ich jetzt sage, wird mir falsch ausgelegt. Deswegen, also auf jeden Fall habe ich mich sehr über deinen Namen gewundert und das ist dann ja verschwunden, weil ich dich ja kennengelernt habe und so. Ich merke das halt jetzt, wenn ich dich halt mit 32 Jahren irgendwo, wo wir hinkommen, Herbie nennen, dass ich dann mir denke, so, nee, irgendwie passt es nicht mehr. Daher habe ich mich irgendwie, dachte mir so, ja, finde ich gut, wenn du das ändern willst. So, und dann warst du aber so, dass du gesagt hast, ja, aber Dennis geht auch nicht. Jetzt wird er gleich die Geschichte erzählen von seinem besten Freund Kevin in der Grundschulzeit.
Ich glaube, die habe ich schon mal erzählt.
Ja, da auch
schon. Ich lasse die einfach aus. Aber jetzt hast du sie schon halb erzählt.
Ja, deswegen lassen wir sie jetzt auch einfach so stehen. Ignorieren wir einfach. So, also, du fühlst dich auch unwohl mit dem Namen Dennis. Und deswegen haben meine Freunde.
Fühlte ich, ja.
Und du warst nicht da. Und ich habe mit meinen Freundinnen darüber geredet. Und dann hat meine Freundin gesagt, ja, ein anderer Spitzname wäre doch gut. Sowas wie Danny. Und dann habe ich gesagt, ich so, ja, Dannys sind Yogalehrer, heiße Yogalehrer, die so ein bisschen zu langen Penis haben. Die so einen Penis haben, der so links aus der Hose, so die Spitze bei verschiedenen Asanas, die Spitze so rausgucken könnte. Die haben so einen Penis, der liegt, also der Yogalehrer steht vor dir, vorne auf der Matte, und der Penis zeichnet sich unangenehm lang am Bein entlang ab, also an der Hose. Unangenehm. Das ist ein Danny. Also ein sehr angenehmer Mensch ist ein Danny, aber mit einem etwas unangenehm langen Penis. Und dann haben wir,
ich würde nicht gerne ein Yogalehrer sein, der darauf heruntergebrochen wird.
Nein, nicht heruntergebrochen, aber es ist ein Merkmal. Ein offensichtliches Merkmal.
An der Nase eines Mannes
lernt man seine
Asanas, genau. Ja, passt.
Und darüber haben wir gesprochen, haben gelacht und haben gesagt, das ist der richtige. Ich habe gesagt, das ist der richtige Name für dich.
Und deine Freundin so.
Alle so, okay. Alle, die jetzt hier zuhören, okay. Die Followerin, die zuhört, die geschrieben hat, das Problem in unserer Beziehung ist die Größe deines Penis. Okay.
Die schreibt mir gleich wieder high betrunken.
Ja, genau. Also, naja, das ist die Danny-Geschichte. Seitdem versuche ich, Danny zu nennen. Aber wir sind uns noch nicht einig, ob Danny mit D-E-N-N-I-E geschrieben wird. Das sagen, zum Beispiel Linda sagt das. Du hast es auch gesagt, dass du das so siehst. Für mich ist ein Danny ganz klar D-A-N-N-Y. Aber okay, also
Doppel-N-Y.
So, was sagst denn du eigentlich zu dem Namen?
Was ich dazu sage, ich finde es eigentlich ganz, ganz gut, aber die Schreibweise ist tatsächlich tricky. Wenn man von Dan ausgeht, D-A-N, ist es, finde ich, D-A-N-Y, dann bist du aber bei Danny Sahne. Bei dem Joghurt finde ich auch nicht so gut. Pudding? Ist Pudding?
Dan, nee, aber Dan ist ja auch, also Dan ist Truckerfahrer in Texas.
Ja, ja. Da bist du schnell so bei so einem Redneck-Style. Ich finde es ja irgendwie, wann habe ich das gesagt mit dem, dass ich mich mehr mit meinem Namen anfreunden möchte? Vor einem halben Jahr vielleicht. Auf jeden Fall seitdem heißt jeder zweite Typ, mit dem ich irgendwie beruflich zu tun habe oder sonst was zu tun habe, Dennis. Wo kommen die alle her auf einmal?
Ja, das ist so wie Schwangere, Frauen, die gerne Kinder bekommen wollen und dann sehen sie nur Schwangere. Ja,
sind so viele, das ist unglaublich.
Unglaublich.
Unglaublich. Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen. Ja, das ist, ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja. Aber ich mache das eigentlich schon immer, dass ich mich mit Dennis vorstelle und dann kommt aber von hinten jemand, du oder ein Freund oder keine Ahnung, schreit, ey, Herbie, was ist denn da los? Und dann, hä, alle verwirrt. Und dann sie, ja, das ist mein Spitzname und so. Es ist verwirrend.
Ist verwirrend.
Nina?
Hm.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich freue mich krass auf übermorgen. Ja. Übermorgen um diese Uhrzeit sitzen wir in Paros am Strand.
Auf Paros?
Auf Paros. Am Strand, in Strand.
Im Strand drinne rein.
Und gehen zu. Nein, also wir sitzen da auf Paros am Strand und trinken ein Glas Wein.
Renziner.
Und essen in Öl eingelegte Sardinen, Brot und Tzatziki. Unsere Kinder rennen da am Strand rum oder auf dem Platz, wahlweise, ich weiß nicht genau. Wir sitzen auf weißen Holzstühlen mit blauen Kissen. Und wir haben nur so ein dünnes Jäckchen. Also so,
wir sind nicht auf Mykonos, ne, das heißt.
Ja, trotzdem. Und ich habe nur so einen dünnen Pullover übergeschmissen. Schön. Und so sitzen wir 16 Tage. Nee, 15 Tage habe ich heute gelernt. Ich habe schon meinen Mann wieder korrigiert. Großes Trigger-Thema. Deswegen frag mich mal.
Wie geht's dir mit mir?
Hm. Gut. Aber, also mir geht's sehr gut mit dir. Aber heute habe ich mich aufgeregt. Das machst du andauernd und ich hasse das, wirklich, ich hasse das. Herbie führt mich immer so krass vor andere Menschen vor. Also zum Beispiel gerade unsere Tochter hatte Besuch da von aus der Schule, eine Freundin, und der Papa hat sie abgeholt und dann meinte er, ah, und ihr seid, wir können uns ja in den Ferien, können die Kinder sich ja mal treffen. Und dann meinte ich so, naja, geht nicht, wir sind nicht da, wir sind jetzt knapp 3 Wochen nicht da. Und dann sagt Danny sagt dann, zu dem Vater, es stimmt gar nicht, 2,5.
Also nee, Es ist meine Frage.
Ich bin noch nicht fertig. Du kannst gleich. Zwiegespräch, Herbie. Danny. So, also. Mein Problem ist es, und das macht der andauernd, das war jetzt ein leichtes Beispiel, easy, nicht so schlimmes Beispiel, was macht er immer? Immer. Wenn ich irgendwas falsch sage oder er meint, er muss mich korrigieren oder irgendwas, dann korrigiert er mich nicht bei mir, nicht in dem Moment und auch nicht danach, sondern korrigiert mich immer in meinem Namen vor anderen Menschen. Und es ist so unangenehm, weil es ist immer so ein von oben herab, so, ja, meine Frau, die ist ja so, die ist
ein bisschen dumm. Nee, das machst du da raus.
Nee, das ist so.
Ja, doch.
Wenn du jemand anderen sagst, ja, nee, ist nicht so, nur 2,5 Wochen, so von wegen so, ja, die labert scheiße. So ist das. Ist es nicht so? Ja, jetzt darfst du.
Jetzt darf ich?
Ja.
Okay, dann werde ich dich jetzt nochmal vor allen, die hier zuhören, vorführen, weil wir fliegen an einem Freitag los.
Ja, ich habe mich vertan.
Und kommen 2 Wochen später an einem Samstag wieder.
Ja, es geht nicht darum, es geht nicht darum, ob ich recht habe oder nicht. Es kann ja sein, dass ich ein Problem, also es kann ja sein, dass ich einen Fehler gemacht habe. Dann weist du mich aber nach der Situation auf den Fehler hin und sagst, hey,
Das habe ich, glaube ich, schon 10-mal getan. Und deswegen bist du, glaube ich, so sauer auf mich, weil du es einfach nicht in deinen Kopf kriegst.
Hä, das ist eine Lüge. Nee, das ist wirklich eine Lüge, was du gerade machst. Das ist wirklich eine Lüge. Das stimmt nicht.
Doch, das stimmt.
Nee, und du weißt und
das
du
ist hast ja auch
dich,
okay.
Und, nee, und das ist jetzt auch gerade krass, weil du hast dich nach der Situation, ich war sauer auf dich, sagst, boah, stimmt, Nina, tut mir voll leid. Hast du recht. Und jetzt gerade tust du aber so, als wäre ich komplett bescheuert und als hättest du, also als würde ich jetzt, jetzt tust du ja so, als wäre mein Vorwurf dir gegenüber absolut irrelevant.
So tust du das gerade. Nee, der ist nicht irrelevant, aber ich weiß nicht, warum.
Sag
du
immer,
das,
was ihr dazu sagt.
Warum du das immer, also. Erstmal hat es niemand als ein Vorführen aufgefasst.
Wer von den 3 Personen hat das nicht als ein Vorführen ausgefasst? Von dem
niemand außer dir.
Von dem Vater weißt du es nicht, haben wir ja nicht gefragt. Ich sehe es als einen Vorwurf. Also steht es schon mal 50-50, weil der Vater ist außen vor.
Also wenn 2 Wochen Ferien sind und du erzählst, wir sind 3 Wochen im Urlaub.
Es sind nicht 2 Wochen Ferien.
Ja, plus 2 Tage. Und nee. Wir sind 2 Wochen plus 1 Tag unterwegs. Also er hat wahrscheinlich gedacht, okay, die nehmen die Kinder eine Woche aus der Schule nach den Ferien? Oder wie sollen die sonst auf diesen Zeitraum
Mittwoch.
Kommen?
Ja, aber Mittwoch, also 3 Tage. Wir könnten ja rein theoretisch, können wir heute Nacht in den Urlaub fahren.
Wir fahren aber nur 2 Wochen und einen Tag in den Urlaub. Ja,
weil du gerade sagst, dass wir die Kinder aus der Schule rausnehmen würden.
Wir fahren 2 Wochen und einen Tag.
Ja.
Sind wir jetzt näher an 2 Wochen dran oder an 3 Wochen dran?
Nein, du hast recht in dem Fall, dass wir näher an 2 Wochen dran sind, aber du hast nicht recht, dass du das dem Vater mitteilen musst und nicht mir.
Okay, der Hintergrund war, dass ich die Chance gesehen habe, dass an dem Wochenende, bevor die Schule wieder losgeht, die Mädels vielleicht tatsächlich ihre Übernachtungsfeier machen, wie sie sich das gewünscht haben.
Wie soll das gehen, wenn wir Samstag wiederkommen?
Ja, direkt da ablassen.
Ja, ciao.
Okay. Aber dadurch, dass wir 3 Wochen weg sind, fällt es halt
nicht. Außerdem kommen wir nicht Samstag wieder, sondern Sonntag.
Nein, wir kommen Samstag.
Dann kommen wir in der Nacht von Samstag auf Sonntag wieder.
Nee, wir fahren am Samstag, fliegen am Samstag ganz, ganz früh.
Und dann sollen sie sich da
ich habe heute allmannmäßig die Flugtickets und die Reiseroute und alles ausgedruckt. Ich hole es dir gerne.
Oh.
Ich muss mal den Thermomix kurz ausmachen.
Ja, also kurzer Einschub, warum du gerade aufgestanden bist. Der Thermomix hat geklingelt. Denn wir haben seit einem Jahr einen Thermomix und heute haben wir zum ersten Mal den Varoma benutzt. Wir haben noch nie diesen Varoma-Aufsatz benutzt, weil
was?
Varoma nennt sich das.
Was ist das?
Ja, dieser Dampfgarer.
Varoma?
Für Kartoffeln. Wir machen im Thermomix eigentlich ausschließlich Dips. Und Linda macht sich immer darüber und lustig. Butter. Ja, sie sagt ja immer so, wie ist der Thermomix? Und dann, oder irgendwie so, dann sagt sie immer, ach, lass Piraten, für Dips ist er gut.
Ja, für Dattel-Curry-Dip oder einen mediterranen Dip mit trockengetrockneten Tomaten ist er super.
Also wir benutzen den Thermomix ausschließlich als Küchenmaschine.
Ja.
Also, wir kochen da drin nicht. Also ganz, ganz, ganz selten.
Ich habe 3-mal einen Milchreis da drin verkackt. Seitdem habe ich darauf auch keine Lust mehr.
Mhm.
Willst du mich jetzt meine Eingangsfrage noch fragen?
Ich rauche gerade eine Zigarette in unserem Haus. Das ist crazy.
Sieht illegal aus.
Ach, schön. So, wie geht's denn dir so?
Mir geht's fabelhaft.
Geht's dir noch besser als in unserer letzten Podcast-Folge?
Ja.
Krass, okay, wieso?
Ich glaube, es ist einfach noch ein bisschen weiter durchgesackt.
Deine Therapeutin hat auch zu dir gesagt, dass sie erstmal die Therapie unterbrechen will, ne?
Sie hat gesagt,
ach, meine übrigens auch bei mir.
Hä?
Meine übrigens auch bei mir. Ja. Die meinte, wir machen jetzt 1 Monat Pause, voll krass.
Ja, das hat sie zu mir gestern auch gesagt. Die war so, erstmal hat sie mich gefragt, was mit mir los ist, warum ich so strahle. Das war nur digital, ne? Das war nur per Zoom. Warum ich so strahle und habe so ein bisschen was erzählt und dann meinte sie hinterher so, wissen Sie was, ich glaube, ich lasse sie jetzt erstmal ein bisschen laufen. Sie fahren mal in Urlaub, lassen das alles mal ein bisschen sacken und wenn sie ein Thema haben, dann melden sie sich. Krass, cool. Ne? Ja. Richtig gut. Und so fühle ich mich auch. Ich habe heute zufällig meine Ausbilderin getroffen von der Yoga-Ausbildung, auch kurz geschnackt und die mir erzählt, dass die mir alle das Buch, von dem ich erzählt habe, nachgekauft haben.
Hast du ja auch schon.
So schön. Habe ich auch schon mal empfohlen. Ja.
Und wie geht's dir mit mir?
Sehr gut.
So gut, wie es dir auch gut geht, oder? Also auf der gleichen Skala?
Ja.
Gut, wie es dir auch gut geht, so gut, wie es dir mit dir geht, wollte ich sagen.
Ja, eigentlich schon. Heute war ich zwischendurch irgendwie einmal sauer auf dich, ich weiß nicht warum. Ich habe heute auch viel zu viel Kaffee getrunken. Es ist so schlimm, ich will mir das Kaffee trinken wirklich komplett abgewöhnen.
Warum warst du denn sauer auf mich?
Ach, keine Ahnung, ich war in der Stadt und musste irgendwie rumrennen, irgendwie mit einem Paket, was von der Kooperation war und weg musste und keine Ahnung, es hat alles genervt und bin ich wieder diversen laufenden Triggern über den Weg gelaufen, dann hatte ich irgendwie eine schlechte Laune. War ich
mit dem
sauer
Paket
auf dich.
Oder was?
Ha? Mit diesem Paket. Und
ja, warum bist du denn sauer auf mich?
Ja, weiß ich nicht, weil ich mit diesem, weiß ich nicht. Ich war heute irgendwie sauer auf dich und dann dachte ich so, Alter, mein Hirn dreht schon wieder komplett random Kreise, weil ich einfach auf kompletten Koffein, auf einen kompletten Koffein-Overdose war, glaube ich. Und ich will den Kaffee, dieses Koffein aus meinem Leben kriegen. Ich bin so süchtig, ich kann nicht einen Tag ohne Kaffee, weil ich übelst Kopfschmerzen kriege ab Mittag. Das muss sich ändern. Aber sonst geht es mir super mit dir. Ich finde es richtig, richtig schön mit dir im Moment. Ich finde auch richtig schön, dass wir uns das wieder leichter sagen können, wenn es uns gut und schön geht mit dem anderen. Ich fand sehr schön, wie du gestern nach dem Abendessen mit deiner besten Freundin nach Hause kamst und mir gesagt hast, wie stolz du auf mich bist mit allem, was ich gerade tue und anschiebe und so weiter. Und das fand ich sehr, sehr schön. Das hat auch noch heute sehr nachgewirkt.
Schön.
Ja, so geht's mir.
Schön.
Und ich freue mich immer, wenn ich nach Hause komme und du es uns hier so schön machst. Und ich sehe, dass du da drin so aufgehst, das zu machen. Hier von zu Hause zu arbeiten.
Letztens war eine Nachbarin hier von uns und die hat dann so, die hat sich dann das Haus angeguckt und dann, also eine Nachbarin, mit der wir Kontakt haben, und also so, also nicht nur random irgendeine Nachbarin, sondern mit der wir hier schon so ein bisschen enger im Kontakt sind. Und dann ist sie, so war sie im Kinderzimmer und dann meinte sie so, boah, warum ist das hier so aufgeräumt? Und dann habe ich mich dran erinnert, nee, und dann habe ich gesagt, ja, ich habe gerade aufgeräumt. Wir haben gerade geputzt, ich habe gerade aufgeräumt. Stimmt aber nicht. Weil es ist hier immer so aufgeräumt. Und das darf man einfach nicht sagen, weil ich damit jeden Menschen trigger. Ich trigger bei Instagram jeden, ich trigger unsere Nachbarin, ich trigger alle möglichen Leute, damit, wenn ich sage, bei uns ist immer aufgeräumt, weil das natürlich sau viel Arbeit ist, das immer so aufgeräumt zu haben. Und das ist, kann man ja als positiv oder als negativ auslegen, dass ich es halt immer so aufgeräumt habe. Aber ich habe gemerkt, dass ich ihr gesagt habe, dass ich das gesagt habe, damit sie sich besser fühlt. Ne? Also ich habe das gesagt, um sie nicht in die Verlegenheit zu bringen, dass sie dann denkt, oh fuck, scheiße, warum ist es bei mir nicht so aufgeräumt? Was ist total dumm. Letztens war ich auf dem Yoga-Retreat von Jana und da habe ich das dann auch am Ende laut ausgesprochen. Wir haben am Ende so eine Abschluss-Circle gemacht und haben dann alle gesagt, so was wir mitnehmen aus dem Retreat. Und da war mal ein Punkt, dass ich gesagt habe, so ich möchte nicht mehr Dinge sagen, die ich nicht so meine. Auch um andere Menschen zu schützen. Klar, also ich laufe jetzt nicht wie so ein Trampel durch die Welt und hau alles raus, was mir so durch den Kopf geht, aber das ist bescheuert. Das fällt mir gerade ein bei dem Thema.
Meine Therapeutin hat mal zu mir, ich hasse das übrigens, wenn man Sätze so einleitet, ja, weil meistens ist ja nicht das, was die Therapeutin gesagt hat, was man selber daraus verarbeitet hat und dann kundgibt. Aber sie hat gesagt, man kann nichts für die Gefühle des anderen. Also man kann nicht die Menschen davor schützen, etwas zu fühlen und es geht halt, man muss auf sich selber achten und was der andere dann daraus macht, ist was ganz anderes. So. Kann ja auch sein, unwahrscheinlich, aber jemand, der sagt, oh, bei euch ist es aber immer schön aufgeräumt, sagt das, weil er das total schön findet, zu sehen, dass es bei anderen auch so aufgeräumt ist. Kann ja sein. Und wenn du dann sagst, ja, nee, ich habe gerade erst aufgeräumt, das erste Mal seit 3 Monaten wieder, so nach dem Motto, ich bin ja gerade mit 7 Müllsäcken durchgegangen oder so. Am Ende weißt du nicht immer aus welcher Intention der andere das sagt. Und
das ist auch so ein bisschen das Thema, was ich heute in meiner Story angesprochen habe und auch gestern viel mit Linda besprochen habe. Wir haben gerade die Serie geguckt, Monster. Für den Fall, dass ihr die noch nicht gesehen habt, macht es unbedingt. Ich werde nicht spoilern, aber euch das einmal meine Gedankengänge dazu hier auch nochmal sagen, weil wir darüber auch nur so ein bisschen gesprochen haben. Ich muss kurz eine Gesprächspause machen. Weil Danny gerade ein Foto von mir macht, warum auch immer.
Warum nicht?
So, also.
Eigentlich war die Gesprächspause nur dafür da, dass der Cutter einmal weiß, er muss kurz auf Pause drücken, weil Nina voll einfahren lassen musste.
Nein, das stimmt gar nicht. Das kann ruhig drin bleiben.
Töre.
Und in der Serie geht es darum, dass also es geht um sexuellen Missbrauch und Gewalt und so. Es ist super, super, super schlimm. Also wirklich, die Story ist super schlimm. Es ist so eine gute Serie, weil es so gut gemacht ist, finde ich. Und abseits von diesem Kernthema des sexuellen Missbrauchs und wie schlimm das alles ist, geht es als Unterthema, würde ich jetzt mal sagen, was sich aber durch das ganze Serie zieht, darum, Schuldfragen oder Täter-Opfer-Fragen zu klären. Und das ist ein Thema, was mich schon total lange beschäftigt, so besonders jetzt so im letzten Jahr, dass mir besonders im letzten Jahr Menschen begegnet sind oder Menschen, die nah an meinem Leben sind, die sich irgendwie mir gegenüber komisch verhalten haben oder vielleicht sagen wir mal so, sich nicht so verhalten haben, wie ich sie eingeschätzt habe oder wie ich dachte, wie sie sind oder wie sie zu mir fühlen oder wie auch immer. Also ich die Menschen nicht, und das ist jetzt mein Thema, nicht einschätzen konnte und jetzt leite ich den Satz wieder so ein, meine Therapeutin würde sagen, kontrollieren könnte. Ich will die natürlich nicht bewusst kontrollieren, aber dadurch, dass ich sie einschätzen kann, also dass ich denke, dass ich sie einschätze, kontrolliere ich sie ja. Also in meinem unterbewussten Denken. Und weil ich das dann nicht konnte und die Menschen mich irgendwie vom Kopf gestoßen haben, weil sie anders agiert haben oder vielleicht irgendwas gemacht haben, was sich für mich doof angefühlt hat oder sowas, war ich verletzt. So. Und
selber verunsichert.
Verunsichert, aber irgendwie verletzt, habe ich persönlich angegriffen gefühlt. Irgendwie, also im Kleinen und im Großen, ne? Also es sind familiäre Punkte, familiäre Themen, die da aufgekommen sind. Es sind Themen aufgekommen in unserer Beziehungskonstellation, also in Bezug auf uns beide, aber auch in Bezug mit dem anderen Mann. Wie hat der in manchen Situationen reagiert? Wie hast du in manchen Situationen reagiert? Wie habe ich in manchen Situationen reagiert? Also ich nehme mich da gar nicht raus, sondern wie haben wir alle reagiert? Wir haben alle vielleicht uns auch falsch für den anderen falsch verhalten, alle in diesem Dreieck. So genauso wie bei mir und meiner Familie und meinen Familienthemen, die ich habe. Oder mit Freunden, die auf einmal, wo man sich auf einmal irgendwie voll eng miteinander war und auf einmal hat man keinen Kontakt mehr und alle fragen sich so, what the fuck, was ist hier eigentlich los? So, ne? Oder im beruflichen Team. Also es zieht sich eigentlich durchs komplette Leben und das kennen wir alle. Alle haben das in ihrem Leben mal mit Menschen. Und die Frage, die ich mir dann immer wieder gestellt habe, warum ist es so? Oder auch wie Chris und Tanja, unsere Coaches, sagen, wozu dient das eigentlich? Und der Gedanke jetzt dahinter ist, dass ich dann irgendwie durch auch die viel Hilfe, die ich hatte jetzt in den letzten Monaten und so, eigentlich auf die Frage kam, vielleicht ist es gar nicht gegen mich, so, vielleicht bin ich gar nicht, also wenn jemand sich mir in Anführungsstrichen jetzt, sag ich mal, schlecht gegenüber verhält, in Anführungsstrichen, ist ganz wichtig, dann macht er das gar nicht wegen mir, sondern wegen sich. Wegen sich selbst, so, wegen seinen Prägungen, wegen seinen Mustern, wegen seinem Ding. Ein Mensch, der, keine Ahnung, meint immer Recht haben zu müssen und sich einzugestehen, dass er auch selbst Fehler gemacht hat, macht er nicht, vielleicht gar nicht, weil er das wirklich denkt oder weil er mir nicht zuhören will oder andere Menschen nicht zuhören will, sondern weil seine Prägung, seine Muster ihm gesagt haben, er muss sich selbst schützen, indem er in sich selbst bleibt. So. Oder ein Mensch, der immer wegläuft, anstatt da zu bleiben und die Konfrontation zu suchen, ist ein Mensch, der einfach totale Verlustangst hat. Oder so, bla bla bla, ja. Also das kannst du auf alles, auf jede Situation beziehen, dann in dem Fall. Und bedeutet dann ja, dass die Person vielleicht oder wahrscheinlich bestmöglichst verhält mir gegenüber, wie diese Person es nun mal kann. Wenn eine Person eben nicht anders agieren kann, weil sie es nie gelernt hat, kann ich das nicht von ihr erwarten. Und dann macht die Person das nicht, um mir zu schaden, sondern sie weiß einfach nicht, dass es anders geht. Und daher hat die Person sich bestmöglichst mir gegenüber verhalten, wie die Person nun mal kann. Und ich kann mich komplett rausziehen, weil ich habe damit nichts zu tun. Und das ist ein Thema, was mich halt viel beschäftigt, um auch mich persönlich rauszuziehen, zu sagen so, hey, jeder so, wie er kann und jeder so, wie er nun mal ist. Und ich habe damit gar nichts zu tun. Und im Großen übersetzt jetzt geht's in der Serie auch darum, dass da ein großes Verbrechen begangen wird und dieses Verbrechen immer begangen wurde. Immer. Immer, 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 immer. Also wenn du diese Biografie von den Protagonisten, die dort auftreten, die anguckst, wurde dieses Verbrechen seit wahrscheinlich, weiß ich nicht, 10 Generationen oder so durchgeführt und die Personen wussten gar nicht, dass es das nicht geben kann. Und jede Person war mal ein Opfer, bevor sie Täter geworden ist. So. Und das bedeutet, dass der einzige Weg, aus solchen Mustern auszutreten ist, egal ob jetzt so ganz schlimm gesagt Missbrauch, was ich hier bei mir überhaupt nicht spreche, oder halt eben falsche Kommunikation, was ich bei mir eher sehe, es ist dieses Muster zu erkennen, da sich zu reflektieren und da dran zu gehen und das für sich aufzuarbeiten. Und nur so kommst du aus dieser Spirale raus, auf beiden Seiten. Und das ist ein Learning, was ich voll krass für mich durchlebt habe im letzten Jahr und diese Serie nochmal für mich voll krass verankert hat. So krass. Ja, Mann, dieser Mann, der oder diese Frau, die in der Serie einfach ein super großes Arschloch, ein Monster ist, wie die Serie auch heißt, war selber mal derjenige, der super gelitten hat, so voll schlimm. Und am Ende irgendwie voll absurd, das in dem Kontext zu sagen, aber irgendwie auch ein bisschen heilsam zu sagen, zu sehen, die Menschen sind nicht von Grund auf böse. Die Menschen sind nicht von Grund auf so, dass sie sagen, also gibt's auch Menschen, die von Grund auf böse sind, glaube ich, aber die Menschen sind nicht von Grund auf böse oder von Grund auf Kacke oder Scheiße oder hassen jemanden, sondern sie sind halt einfach in sich selbst gefangen. So, es war ein langer Bogen, den ich gerade gefahren, gelaufen.
Ich finde, was da auch noch besonders gut klar wird, ist so, neben diesem Opfer-Täter-Denken und was alles da mit einhergeht, ist so dieses, also es gibt ja Sachen, da gibt es Fakten, ja, und dann gibt es aber ganz viele Sachen, die auf individuellen, subjektiven Wahrnehmungen beruhen, die ja quasi eine unterschiedliche Realitäten darstellen. Und das, finde ich, kommt da sehr, sehr gut bei raus, weil egal, ob zwei Personen an einem Gespräch beteiligt sind, der eine, für den einen prägt sich das eine ein, für den anderen das andere. Einer war vielleicht total abgelenkt, weil irgendjemand mit im Raum war, wo er nicht so frei reden wollte, oder es war einfach nicht wichtig für ihn, oder er hat sich von irgendwas anderem irritieren lassen. Also worauf ich hinaus will, es gibt halt rückblickend, gibt es oft eine ganz andere Einstellung zu Situationen, die passiert sind. Ganz andere Erinnerungen dazu. Was dazu führt, dass Leute eine andere
Wahrheit
haben, eine andere Realität haben.
Ja.
Und das, finde ich, ist oft schwer sich vorzustellen. Weil man denkt so, ja, du warst doch dabei.
Ja, du musst halt rauszoomen.
Ja,
du musst aus dir selber rauszoomen.
Ja, aber
du
das zu akzeptieren, dass es das gibt, dass das so ist, ist halt schwer. Und natürlich besonders, wenn du ich sag mal, in so einer Sache verstrickt bist. Aber auch bei so Kommunikationsproblemen, wie du angesprochen hast, ist das ja ein Riesenthema. So, der eine sagt, ja, wieso, das habe ich doch gesagt. Und der andere sagt so, ja, du hast es zwar gesagt, aber ich habe da was ganz anderes rausgenommen. Ich habe das ganz anders priorisiert. Ich habe das ganz anders für mich empfunden. Ich habe das nicht als wichtig gesehen. Siehe die Situation vorhin. Es ist, glaube ich, halt wichtig zu akzeptieren, dass es bei bestimmten Sachen halt unterschiedliche Wahrheiten, Wahrnehmungen gibt.
Ja. Wie sind wir jetzt aufgekommen?
Serie. Ich glaube, weil du gesagt hast, dass du in der Story diese Gratwanderung hattest.
Ja, noch was anderes. Aber da komme ich gerade auf ein anderes Thema, was ich auch noch gerne mal hier ansprechen würde. Und zwar, wir wollten ja ein bisschen erzählen, was in den letzten Wochen so passiert ist. Und wir hatten eine spannende, kuriose, vielleicht heilsame, auf jeden Fall spannend ist, glaube ich, der Oberbegriff Begegnung mit unserer Schamanin Isabella.
Ich wusste gerade überhaupt nicht, worauf du hinaus willst, ehrlich gesagt.
Also unsere Freundin Jana war ein paar Tage hier. Jana ist Yoga-Lehrerin und bietet Retreats an. Auf Jana kommen wir an einer anderen Stelle nochmal ausführlicher zu sprechen, würde ich sagen. In der nächsten Folge vielleicht, ne?
Ja.
Und weil Jana ist ein großer Teil von unserem Leben. Liebe Grüße an dich. Genau, und Jana macht viele spirituelle Erfahrungen, bedingt auch durch ihren Job, aber auch ihre Persönlichkeit und so weiter. Also weiß sie einfach viel über spirituelle Themen, Grenzerfahrungen, die man so da machen kann, und lebt die auch immer ganz oft aus. Und ich unterhalte mich ganz gerne mit ihr über solche Themen. Ich finde das total spannend. Und als ich Jana kennengelernt habe, hat sie mir schon erzählt, dass sie mit Isabella zusammenarbeitet. Isabella ist eine Schamanin, sagt sie selber, oder? Von sich? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie sich selber Schamanin nennt, aber.
Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt.
Energiearbeiterin, kann man das so sagen?
Ja.
Energieheilerin. Heilerin. Und ja, sie arbeitet auf energetischer Ebene und heilt quasi Menschen. Indem sie mit jemanden spricht, und zwar macht sie das vor Ort, sie wohnt auf Mallorca, oder per Zoom. Und das klingt alles total abgefahren. Besonders wenn man dazu nicht so einen Zugang hat, denkt man sich so, Alter, jetzt drehen sie komplett am Rad. Was ist los mit denen? Linda zum Beispiel, die sagt die ganze Zeit so, das kann nicht funktionieren, das sind alles Halsabschneider. Jemand, der so was anbietet, das ist ein Halsabschneider. Energiearbeit über Zoom, was ist denn das für eine Scheiße? Also Linda ist da so kritisch. Wir nicht natürlich, sonst würden wir das ja nicht machen. Aber ist ja auch okay, dass sie das so empfindet, oder dass auch andere, auch ihr das vielleicht so empfindet, die das jetzt hören. Alles hat seine Berechtigung, aber naja, auf jeden Fall arbeitet Isabella mit dem Exit, nennt sich das so? Exit? Mhm. Exit, ne? Also so, sie löscht quasi Glaubenssätze aus, und wenn du etwas sagst, was nicht gut für dich ist, wo sie sagt, das ist nicht gut für deine Energien, dann, beschreib das nicht falsch, also ich unterschreibe das ja alles nicht, was ich sage, das heißt, es ist nur meine eigene Interpretation jetzt. Dinge, die nicht gut für einen sind, die merkt sie, und dann macht sie sowas wie, schnippst sie so und sagt so, möchtest du das unkreieren? Nicht umkreieren, sondern unkreieren. Und sagst du ja, und dann sagt sie, ja, ist das die Wahrheit? Und wenn
du den Zauberspruch noch nicht auswendig
gelernt. Ja, aber sie sagt, ist das die Wahrheit? Sie guckt dann, ob du das wirklich unkreieren willst, und testet das so ein bisschen, und wenn du dann sagst ja, dann sagt sie ihren Zauberspruch auf. Ja, ich habe den jetzt leider gerade nicht parat. Ich weiß auch nicht, ob wir den teilen dürfen. Ist ja eigentlich internes Wissen. Ich weiß auch nicht, ob das funktioniert, wenn wir das wirklich ohne ihr Sein durchführen. Naja, also das ist auf jeden Fall Isabella. Und Jana hat mir Isabella empfohlen. Ich habe das mit Isabella gemacht einmal. Eine Stunde hatte ich bei Isabella vor 2 Wochen. Das war so crazy. Es war in dem Moment, ich habe richtig gemerkt, dass sich bei mir so auch ganz viel gewehrt hat gegenüber der Begegnung so. Ich habe irgendwie so sehr viel auch so Kontra gespürt, also so, dass ich gemerkt habe, so, oh, ich kann mich gar nicht fallen lassen, irgendwie macht mich das hier, irgendwas so blockt in mir ab. Und gleichzeitig fand ich es aber auch voll spannend. Dann war es voll anstrengend, weil ich halt auch ganz viel so mit Thema Scham und so muss ich ganz viel machen, so was wie schreien oder singen, also so laut werden vor anderen Menschen, also so emotional laut werden vor anderen Menschen, ist für mich echt ein Thema, glaubt man wahrscheinlich nicht, aber finde ich halt wirklich, ist mir ultra unangenehm. Und das musste ich dann halt alles bei ihr machen und so, und ich habe gemerkt, dass ich das irgendwie, boah, es war für mich wirklich fordernd. Und danach habe ich erstmal 2,5 Stunden am Tag geschlafen. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal in meinem Leben Mittagsschlaf gemacht habe. Und dann habe ich 2,5 Stunden, ich bin einfach nach der Session, bin ich einfach nach hinten gefallen und habe einfach 2,5 Stunden gepennt. Wie verhext war ich, wirklich. Und ich habe dann aber gemerkt, dass ich mit ihr gerade nicht weitermachen kann, weil ich erstmal meine Therapie, und ich bin dann mache eine Verhaltenstherapie seit jetzt mehr als einem Jahr, und dass ich das erstmal für mich abschließen muss. Ich kann nicht so 2 parallele Themen aufgreifen, obwohl ich der festen Überzeugung bin, dass mentale Gesundheit durch einen klaren Verstand, durch ein offenes Herzen und durch gut ausgeglichene Energien im Körper entsteht. Und deswegen müsste man eigentlich alles gleichzeitig anfassen, aber es ist halt auch ultra anstrengend. Daher habe ich das mit Isabella gerade für mich erstmal aufgeschoben, weil ich gemerkt habe, ich schaffe das gerade nicht, so, weil ich mich auch gerade einfach nicht so Kapazitäten technisch verausgaben möchte. Und habe aber gesagt, aber mein Mann, mit dem kannst du arbeiten. So, und jetzt du.
Deswegen habe ich dann quasi deine zweite Stunde übernommen. Und ich war sehr froh, dass ich nicht schreien musste und so, wie du das musstest. Du hattest mich vorgewarnt, dass das passieren kann. Und es hat sich leider so ergeben, dass ich im Büro, also in meinem Kabuff, aber im Büro meinen Call mit ihr hatte. Und ich war ganz froh, dass ich jetzt nicht vor unseren MitarbeiterInnen und Freunden noch rumschreien musste. Aber ich hatte auch ein sehr intensives Gespräch mit ihr, was erstmal dazu geführt hat, dass ich sofort gesagt habe, okay, wir machen hier weiter. Und du hattest ja vorher schon das Gespräch mit ihr, deswegen war es so ein bisschen, hatte sie natürlich den Vorteil, dass es schon so ein bisschen getüncht war mit dem, was sie, mit den Erfahrungen, die sie bei dir gesammelt hat und den Infos, die sie bei dir gesammelt hat und sie dann natürlich uns da auch so ein bisschen gegenüberstellen konnte. Was aber für die Thematiken, die so aufkamen, total gut war. Und ich bin sehr, sehr gespannt, mit ihr da weiterzumachen. Also ich fand es so krass, dass ich jetzt diese Überschneidung von einem Termin hatte. Also ich hatte quasi einen Termin mit ihr, dann nochmal jetzt einen Termin mit meiner Therapeutin, die dann auf einmal gesagt hat, wissen Sie was? Sie sind so gut drauf, ich lasse sie erst noch machen. Ja, nachdem ich diesen einen Termin mit Isabella hatte. Und deswegen mache ich da jetzt mal weiter. Also ich war auch ein bisschen skeptisch. Vor allem, nachdem ich 2 Minuten vorher mit Linda noch kurz darüber gesprochen habe. Oder Linda erfahren hat, dass ich das jetzt mache. in meinem Kabuff. Und die dann auch anfing zu wettern. Ich kann dazu noch gar nicht so viel sagen, weil es ist alles, wir haben so viele Themen aufgerissen und so viel unkreiert. Vielleicht habe ich es auch einfach vergessen, so wie ich es sollte. Und freue mich auf die nächsten Termine. Ich glaube, das wird eine gute Zeit. Vor allem, wir sind jetzt bald auch auf Mallorca. Vielleicht statten wir auch mal persönliche Besuche ab.
Kann er Kambo bei ihr machen, mit dem Froschgift. Da fällt mir gerade ein, dass mich eine Nachricht letztes Mal so beschäftigt. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich da jetzt tagelang drüber nachgedacht habe. Mir ist jetzt aber gerade wieder eingefallen, weil wir jetzt in der letzten Session über unser Coaching gesprochen haben, hier jetzt oft unsere Therapeutin oder Therapeuten zitiert haben und jetzt auch noch von Isabella gesprochen haben, komme ich auf diese Nachricht. Und zwar hat mir eine Followerin letztens geschrieben, ich habe Werbung für WDI abgemacht, und dann hat sie danach geschrieben, ob, so nicht bös gemeint, aber ob das nicht vielleicht eine gute Idee wäre, wenn man mental so angeschlagen ist wie wir, den Alkohol wegzulassen. Und ich fand die Nachricht total, also erstmal meinte sie es gar nicht böse, glaube ich. Und übergriffig ist vielleicht auch das falsche Wort, aber nee, also eher bezeichnend so ein bisschen, ne? Weil mir ist danach aufgefallen, mich hat die Nachricht ein bisschen getriggert und dann habe ich überlegt, wieso ist es so? Und dann ist mir aufgefallen, dass ich das total krass finde, dass sie sagt, dass wir mental angeschlagen sind. Weil ich finde gar nicht, dass wir mental angeschlagen sind. Wir waren total angeschlagen letztes Jahr, als es passiert ist, und wir davor noch nie wirklich mit uns und allen möglichen gearbeitet haben. Also bevor wir uns entschieden haben, in diese Arbeit einzutauchen, in diese Persönlichkeitsarbeit einzutauchen, da waren wir mental angeschlagen. Wir gemerkt haben, okay, fuck, unsere Problematik und all das, was wir haben, kommt ja irgendwo her. Und dann sind wir in diese Arbeit gegangen und haben dann durch diese Arbeit gemerkt, okay, fuck, wir tauchen immer weiter ein und fuck, da sind ja noch mehr Themen und scheiße, wir gehen weiter den Berg runter anstatt hoch. Und da könnte man auch noch sagen, wir sind mental angeschlagen, weil sich natürlich Dinge aufgetan haben, an denen wir arbeiten. Aber seitdem wir das kontinuierlich machen und unsere Begleiter, nenne ich es mal, haben in unserem Leben, die uns wie so Lehrer helfen, in verschiedensten Bereichen uns besser zu verstehen, voranzukommen, intensiver zu leben, und das ist ein wichtiger Punkt, ne? Also gar nicht anders zu sein oder anders zu leben, sondern intensiver zu leben, nicht das so Leben auf einen einprasseln zu lassen, sondern mitzuwirken. Seitdem das passiert ist, und es ist schon viele, viele, viele Monate her, sind wir mental nicht angeschlagen. Wir haben immer wieder Punkte und Momente, wo es uns nicht gut geht. Wie allen Menschen, also nicht allen, aber sehr vielen Menschen, wir spüren es nur viel mehr. Und wir gehen da rein, um dann wieder da rauszugehen. Das ist ja so ein bisschen der Punkt, den wir auch in der letzten Podcast-Folge hatten, dass wir gesagt haben, so, hey, unsere Beziehung war im Mai voll safe, so dachten wir, und alles war cool, wir hätten genauso weitermachen können, aber haben dann gemerkt, boah, fuck, nee, doch nicht. Komm, wir gehen noch einmal rein, einmal richtig rein, einmal fühlen wir nochmal alles, um dann nochmal besser und höher zu kommen. Das ist immer ein großes Risiko, so, aber das ist halt der Weg, wie wir uns entscheiden zu leben, zu sagen, so, alles auf eine Karte, heißt es so, alles auf, Sprichwörter. So, das bedeutet aber, wir sind mental nicht angeschlagen, sondern wir haben uns dafür entschieden, ein Leben in Fülle zu leben. Und das ist halt nicht nur immer toll, sondern ein Leben in Fülle bedeutet, dass es auch immer scheiße ist, wir aber es aber spüren, dass es halt, was das Problem ist, um dann daran zu arbeiten. Und das ist diese Persönlichkeitsarbeit. Und das mit mental angeschlagen zu vergleichen, finde ich halt schwierig. Ich habe mir dann geantwortet, dass ihr Rat total gut ist und dass es, als wir mental angeschlagen waren, auch kein Alkohol getrunken haben. Aber seitdem wir mental nicht mehr angeschlagen sind, gerne wieder dem Genuss nachgehen, ab und zu ein Glas Wein zu trinken. Weil Alkohol für uns, und das bedeutet gar nicht, dass es so sein muss, ne, sondern für uns bedeutet Alkohol nicht Alkohol, also nicht betrunken sein oder trinken für den Alkohol, sondern das, was hinter diesem Alkohol oder mit diesem Alkohol in einem Glas ist, und zwar der Geschmack, die verschiedenen Nuancen, das Gefühl um das Zelebrieren des Glas Weins herum, das ist der Grund, warum wir den Alkohol trinken. Das kann man auch mit grünem Tee machen oder mit Kaffee oder was auch immer für uns. Das ist einfach der Grund.
Und also, man muss auch sagen, wir trinken nie Schnaps. Ja, keine Spirituosen. Wir trinken halt mal ein bis maximal vielleicht drei Gläser Wein. Ich trinke auch ab und zu mal ein Bier, wobei ich sehr oft alkoholfreies Bier trinke. Aber
ist ja auch egal, wie. Das sagt ja auch keiner, aber es ging ja darum, dass ich gesagt habe, so, ey, wenn wir mal ein Glas Wein trinken, ich habe einfach, also das ist ja rein medizinisch gesehen, mein Körper sagt mir, wenn ich Wein trinke, am nächsten Tag habe ich einen Kopf, ist wieder ein bisschen besser geworden, aber so von wegen, ich merke, mein Körper mag Histamin in einem Wein nicht so gerne. Deswegen rein aus medizinischer Sicht, rein aus ganzheitlicher, körperlicher Betrachtung, sollte ich das Glas Wein weglassen. So, tut mir das nicht gut, das sagt mein Körper mir ja, dass es mir nicht gut tut. Wenn ich jetzt eine WD abnehme, damit es meinem Körper besser geht, verarsche ich ja meinen Körper. Und dann ist die Abwägung, ob ich meinen Körper verarsche oder dem Genuss nachgehe. Also das ist...
Stimmt ja auch nicht, dass du deinen Körper verarschst. Du hilfst deinem Körper quasi.
Ja, okay. Aber mein Körper sagt mir, trink das Glas Wein nicht. Wir reden über ein Glas Wein, trink das Glas Wein nicht, weil du dann schon merkst, dass du am nächsten Tag ein bisschen...
Träger bist.
Ein bisschen träger bist. Also sollte ich doch im besten Sinne das Glas Wein nicht trinken. Tue ich aber trotzdem, weil ich es so sehr genieße. So wie mit einem Kaffee oder mit fettigem Essen. Keine Ahnung, mit whatever. So, das ist ja immer dann die Balance im Leben. Sollte ich alles, wir wissen alle, wie wir leben sollten, damit es unserem Körper bestmöglich geht. Nur gutes Gemüse essen, weißen Fisch dreimal die Woche und ganz viele Nüsse und Hülsenfrüchte. So. Wasser trinken, am besten still und lauwarm. Am Morgens eine Spritze Zitrone rein. Jeden Tag zwei Stunden Yoga.
Ich wollte immer mal machen, diese ganzen Sachen, die man regelmäßig einmal am Tag, einmal die Woche machen soll. Alles, was man so findet, auflisten und nur um zu gucken, ob da überhaupt noch 8 Stunden Schlaf am Tag übrig bleibt, wenn man das alles macht. Weil wenn du dich danach richtest, was man alles machen soll, dann sollst du dich einmal am Tag trocken abbürsten mit so einer Handbürste auf dem Rücken, um die Hautschuppen loszuwerden und was du nicht alles machen kannst. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht.
Ja, aber wir wissen ja alle, was wir machen könnten, ja, damit es gut geht. Aber machen wir nicht.
Aber unser Körper sagt uns ja auch oft, wenn wir genau hinhören, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Natürlich schreit der nicht nach Alkohol, sondern der schreit nach irgendwas mit ein bisschen Geschmack und wir mögen halt den Geschmack von Wein. Oder ich mag auch mal ein kaltes Bier. Das ist halt so. Aber unser Körper hat uns auch einige Monate gesagt, dass wir das komplett sein lassen, weil wir krass anfällig dafür waren, halt durch ein Glas Wein oder zwei schon in irgendeiner negativen Gedankenspirale zu landen. Genauso wie ich dazu geneigt habe oder auch neige von Koffein von einer zweiten, dritten Tasse. Ich trinke auch immer schwarz meinen Kaffee und auch gerne zu viel. Irgendwie Herzklabaster zu kriegen oder halt merke, dass mein Hirn wie so ein Stroboskop wird, ja. Aber was mir einfällt zu dem, was heißt, ja, Vorwurf oder dem Anreiz, den dir deine Followerin da mit der Nachricht geben wollte, ist halt, dass das einen ja so triggert, ist ja diese Bevormundung. So dieses ja, warum? Also, dass man sich bevormundet fühlt, weil jemand einem diesen Hinweis gibt und denkt so, ja, ich weiß das ja selber, aber ich mach das jetzt halt so. Und dass man dann mit so einer Trotzreaktion darauf reagiert, das weiß man auch. Und dann fällt mir nämlich an.
Aber es ist überhaupt kein Bevormundungsgefühl, was ich da hatte. Also mich hat eher getriggert, dass die Wahrnehmung so, mich hat getriggert, dass Persönlichkeitsarbeit, und das ist ganz klar das, was wir tun, als mentale Schwäche ausgelegt wird. Das hat mich getriggert, dass es ausgelegt wird als Schwäche oder als in Anführungsstrichen Krankheit oder als irgendwas in dem Hinsicht und nicht als Stärke. Das ist das Ding. Niemand sagt, ich bin mental angeknackst, deswegen sollte ich doch mal mehr auf mich aufpassen. Aber zu sagen, hey, voll cool, dass du das tust und dein Leben noch intensiver wahrnehmen willst oder whatever, das ist ja das, was ich eigentlich ausstrahlen möchte.
Nein, es ist viel, viel besser, sich zweimal die Woche, Freitag, Samstag, so wegzudonnern, dass man nicht mehr weiß, was man fühlt. Und die 5 Tage dazwischen einfach alles zu verdrängen. Ist viel besser, als hinzugucken, sich ein bisschen zurückzunehmen, lieber nur ein Glas Wein zu trinken und dafür an sich ein bisschen arbeiten zu wollen.
Ja, aber das ist ja auch, ja, also ich verstehe, was du hinaus willst, aber die Followerin zum Beispiel, also ja, ich glaube nicht, dass man das auf Alkohol beschränken kann, weil man kann auch genauso wenig hinhören und sich wahrnehmen, wenn man keinen Alkohol trinkt. Also es ist einfach, sowas auf den Alkohol zu schieben oder auf andere äußere Umstände, sag ich mal, zu schieben, als mal zu gucken, ob man auch nüchtern nicht in der Lage ist, in sich hineinzuhören, was ja ganz viele Menschen sind, die allermeisten. Wenn ich in meinem wir in unserem Freundeskreis sind ja mit sehr reflektierten Menschen unterwegs, aber in unserem Freundeskreis von denen dann die Leute oder so, wenn man so ein bisschen was hört, so von links oder rechts oder so von so mit Bekannten redet oder so, die nicht so nah an deinem Leben sind, dann bin ich immer erschrocken, wie wenig Menschen reflektieren, die uns eigentlich vom Umfeld und so nahe sind. So, ne? Also so, das ist halt so einfach nicht, es ist halt einfach so ein Bubble-Denken in der Bubble. Und das ist halt voll schade. Und das denke ich halt so, wenn ich das erzähle auf meinem Profil bei Instagram, dass ich halt in Therapie bin, dass ich ein Coaching mache, dass ich, keine Ahnung, eine energetische Beratung mache oder was auch immer, dann möchte ich nicht den Anschein machen, dass ich mental angeknackst bin, sondern den Anschein machen, dass ich es mir wert bin, Zeit zu investieren, dass ich das bestmögliche Leben lebe. Und das triggert mich.
Ja, und an der Stelle ist es ja bei vielen Sachen auch eine Präventivarbeit mittlerweile.
Ja.
So, und ich glaube allerdings, dass zum Beispiel auch nie jeder alles reflektieren kann. So, Ich glaube, es gibt halt.
Ja, du wirst ja auch nie erleuchtet sein.
Nein, oder so. Na, wenn du die Kleshas besiegst, nein, dann schaffst du nach, dann kommst du, schaffst du Samadhi.
Ja, sobald du denkst, du bist erleuchtet, fängst du wieder von vorne an.
Genau. Was ich sagen wollte, ist, dass ich glaube, man hat, glaube ich, immer so seine Spezialgebiete. Sondern bei uns ist halt gerade so das Beziehungsthema und die Reflexion.
Spezialgebiete.
Ja, es gibt, glaube ich, Leute, die sind total reflektiert, wenn es darum geht, wenn es um die Erziehung ihrer Kinder geht, um die Kommunikation mit ihren Kindern geht.
Ja, nicht so erleuchtet.
Und dann gibt es aber andere Bereiche, die du komplett außer Acht lässt. Ja, wo du, ja, wo es dir dann egal ist, ja, wo du nicht reflektiert bist, ja, also sei es, ob du fünfmal im Jahr in den Flieger steigst, ja, und dir CO2 scheißegal ist, und du aber mit deinen Kindern total lieb, also ich glaube, es ist immer ein Mittelmaß, aber was ich sagen will, ist, es ist nie jeder reflektiert in jedem Lebensbereich, genauso wie mit den Mechanismen, die man so mit sich trägt, gibt es auch da, glaube ich, einfach aus Lebenssituationen heraus einfach Bereiche, in denen es einem leichter fällt, irgendwie Sachen von außen mal zu betrachten oder sich darauf einzulassen oder da mal reinzudenken. So.
Ja.
Und dann gibt es natürlich auch viele Leute, die es gar nicht machen. Aber es gibt für jeden eben genauso unterschiedliche Merkmale, wie sich bestimmte Stressoren dann, glaube ich, auch auswirken können. Ich war zum Beispiel mein ganzes Leben lang immer eher ein Stressesser, der dann mit viel Sport gegengearbeitet hat. Aber jetzt mit unserem Knall letztes Jahr hatte ich monatelang keinen Appetit. So, wir haben eigentlich erst vor 2 Monaten? Seit 2 Monaten haben wir so einen Heißhunger, auch auf so richtig so Süßigkeiten. Wir haben, glaube ich, in 3 Tagen eine komplette 1-Kilo-Packung Haribo gekillt.
Oh, schlimm,
ey. Das ist richtig schlimm und ich krieg so Sodbrennen von dem Scheiß. Aber irgendwie feiere ich das im Moment auch voll. Weil
ja, wir finden es auch voll geil, dass wir Hunger haben. Ne?
Ja, ich finde das, ich zelebriere das auch voll. Mit Spiegelbild nicht, aber was ich sagen will, so, ich bin gerade halt echt froh darum, dass es so ist, weil das ist eigentlich für mich eher so das Normalere. Das wird sich dann jetzt auch wieder einpendeln, aber bei mir kam halt anscheinend nach diesem Stressessen kam halt so ein Stress Appetitlosigkeit. So, da drauf, auf dem Level war ich halt, glaube ich, lange.
Jetzt. Ich glaube, weil man erstmal, vielleicht merkt man daran, wie schlimm es wirklich ist, so. Weißt du, so, man, ach, keine Ahnung, ich dachte ja auch immer so, ja, meine ganze Jugend habe ich immer, wenn ich Menschen, insbesondere Frauen gesehen habe, die am Auto an mir vorbeigefahren sind und im Auto gegessen haben, im Auto ein Brötchen gegessen haben oder so, es war für mich absurd. Es war für mich, ich dachte immer, wie kann die Frau beim Autofahren ein Brötchen essen? Was ist los mit ihr? Warum? Weil ich dachte, das sind ungefähr 400 Kalorien, die sie sich da gerade reingibt. Und diese 400 Kalorien schiebt die sich einfach innerhalb von 5 Minuten unbedacht beim Autofahren rein. Wie wenig Genuss kann man für Essen empfinden? Und wie scheißegal kann einem Kalorien sein? Das war für mein Sein mit einer Essstörung, die ich hatte, ganz klar, nicht begreifbar, wie man das tun konnte. Weil Essen für mich die oberste Priorität hatte, und zwar nicht, weil ich so gerne gegessen habe ich, aber weil ich Essen so viel Wert zugesprochen habe und so viel Macht, und Nicht-Essen für mich das Machtvollste und Erstrebenswerteste war, was es gab. Nicht-Essen zu essen, obwohl man gerne essen wollte, war für mich die Kontrolle über sein komplettes Leben zu haben. Und eine Frau zu sehen, die sich's herausnimmt, beim Autofahren zu essen, war für mich einerseits absolut absurd, andererseits absolut erstrebenswert, so irgendwie, so von wegen so, wow, fuck, wie kann die denn so einen Scheiß drauf geben, was sie da gerade isst, so, und das war für mich früher das krasseste Thema, so, zum Thema Essen, ne, ich dachte mir, wie kann das sein, und im Laufe meines Lebens hat sich das total relativiert von ganz alleine, weil ich irgendwann gemerkt habe, irgendwann saß ich im Auto und habe ein Brötchen gegessen, von der Fahrt von A nach B, als ich die Mutter Kinder wahrscheinlich weggebracht habe oder so, als es dann auch automatisch mein Körperbild verändert hat. Und da bin ich so ein bisschen wie aufgewacht und mir so, okay, krass, Nina, du isst gerade ein Brötchen beim Autofahren. Und du machst es einfach. Und du machst es einfach, ohne darüber nachzudenken, was du für ein furchtbarer Mensch bist oder wie wenig oder wie viel Kontrolle du über deinen Körper hast. Weil du hast Hunger und du hast die letzten 8 Stunden nicht gegessen, weil du keine Zeit hattest. Und wahrscheinlich ging es so der Frau vor 10 Jahren, die du gesehen hast, die mit dem Auto an dir vorbeigefahren ist. Und damit will ich sagen, das Gefühl zu essen und zu, wann bist du ein Stressesser oder wann isst du dann gar nicht oder so, relativiert sich total, weil je mehr Stress du in deinem Leben hast und je mehr andere Themen an Bedeutung gewinnen, desto weniger Bedeutung bekommen so irrelevante Themen wie, esse ich beim Autofahren oder bin ich ein Stressesser? Du bist halt ein Stressesser, wenn du keinen anderen Stress hast. So, wenn du keine wirklichen Probleme hast, also wenn unser Kind todkrank im Krankenhaus liegen würde, so toi, 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 dass es niemals in unserem ganzen Leben passiert, würden wir nicht da sitzen und uns Kilo Gummibärchen reinpfeifen.
Wahrscheinlich nicht.
Das machen wir halt, wenn wir zu viel Stress auf Arbeit haben. So, das relativiert sich halt alles.
Absolut. Ich wollte da irgendwie einhaken, aber... Ach so, wenn ich mir was richtig dolle wünschen dürfte, dann wäre es irgendwie die Möglichkeit, jeden Kleinstadtbäcker auszutauschen gegen eine Salattheke. Weil ich hasse es. Es passiert, glaube ich, 1 bis 2 Mal die Woche, dass ich mir beim Bäcker halt so ein ekliges, labbriges Tomate-Mozzarella-Brötchen kaufe, weil das für mich das ist, was noch am frischesten ist von dem, was da drin liegt in der Theke und wir auch kein Fleisch essen und so. Und weil da in den meisten Fällen, na, vielleicht in der Hälfte der Fälle, immerhin keine Remoulade noch dick drunter ist.
Also du isst bei Kruse.
Bei Kruse ist eigentlich Pesto drunter, es sei denn, du nimmst das rustikale Tomaten-Mozzarella-Brötchen, was so ein dickeres Baguette ist, ein dunkles, dickeres Baguette, da ist daumendick Remoulade drunter. Wie ich schmerzhaft festgestellt habe letztens. Ich habe mich erst nicht getraut zu fragen, weil ich dachte so, wer macht denn das? Ja. Und dann bin ich rausgegangen, bin rausgegangen, hab reingebissen und war wieder Remoulade drunter. Ich hasse es, diese Notkäufe beim Bäcker zu machen, obwohl du eigentlich gar keinen Bock darauf hast.
Ja.
Und es einfach auch nicht lecker ist.
Ja, aber das
Es
ist halt auch einfacher, in einem Brötchen zu beißen im Auto, als eine Salatschale zu essen. Und die allermeisten Menschen essen im Auto, sinnbildlich betrachtet.
Ja.
Boah, Alter, wie lange reden wir denn jetzt schon eigentlich?
Zu lange. Ich habe auch derbe Hunger. Es ist 10:15 und die Kartoffeln sind im Thermomix jetzt schon seit einer Stunde wahrscheinlich schon wieder kalt geworden.
Wie viel Uhr haben wir denn? Wie lange haben wir denn gesprochen?
1 Stunde und 7 Minuten.
Okay, ich dachte, wir haben schon 2 Stunden gesprochen.
Nein.
Hast du nicht einmal unterbrochen,
aber nur für ein paar Sekunden. Aber ich muss sagen, wir haben eigentlich überhaupt nicht viel über das gesprochen, was wir sprechen wollten.
Nee, stimmt. Können wir in der nächsten Folge machen. Und wenn ihr irgendwie Fragen habt, auch so zum Haus oder so, dann stellt sie uns gerne. Ne? Ihr könnt ja wissen, wie ihr uns erreichen könnt. Oder?
Ja, deine Handynummer steht unten im Kino.
Die bekommt ihr nur, wenn ihr euch beim Workshop anmeldet.
Was ich noch sagen will, ich glaube nämlich, dass diese Podcast-Folge online kommt, nachdem das eingetreten ist, was ich heute organisiert habe. Und Nina hat überhaupt keine Ahnung, wovon ich rede. Und
hast du nochmal einen Heiratsantrag? Ha? Ich weiß noch nicht, ob ich ihn annehmen würde.
Weißt du noch nicht?
Nee.
Und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Was redest du da? Nee, eigentlich ging es nur darum, dass wir so eine Choreografie machen, wie bei der Serie, die wir da geguckt haben.
Oh, die war auch ganz gut übrigens.
Was?
Die Serie.
Ich weiß nicht, den englischen Titel, The Perfect Couple, glaube ich. Irgendwas mit Sommer heißt es auf Deutsch, glaube ich. Ich hasse ja diese fucking Übersetzung.
Die war aber auch ganz gut. Eigentlich sind alle Serien mit Nicole Kidman ganz gut, finde ich.
Ja.
Weil sie immer so eine Irre spielt.
Ja, das Coole finde ich bei ihr, dass sie einfach eine grimmig guckende Schaufensterpuppe hinstellen können.
Die hat aber gerade so eine Stirn wie ich.
Ja. Keine Stirn, meinst du?
Oh, ein bisschen zu viel Botox in der Stirn gerade. Aber legt sich. Eine Woche noch. Eine Woche Sonne. Darauf
dann legt sich's wieder in Falten.
Genau, wir wollten eigentlich über den Urlaub sprechen. Naja, fahrtet dann in der nächsten Folge. Wir sind jetzt erstmal auf jeden Fall 2 Wochen im Urlaub und wir wollen auch da keine Podcast-Folge aufnehmen. Deswegen haben wir jetzt so ein bisschen vorproduziert. Und wenn wir dann...
Du bist dir nicht sicher, ob du ihn annehmen würdest?
Mann, das war ein Spaß. Ich bin mir nicht sicher. Nein, war ein Spaß.
Ich hab Hunger.
Ja, hör jetzt auf.
Ciao.
Auf jeden Fall, Schlusswort, nach dem Urlaub lässt sich meine Stirn wieder ein bisschen besser bewegen, weil ist das Botox ein bisschen wieder nach oben gerutscht. Wir haben ein bisschen zu viel an die Augenbrauen gemacht dieses Mal. So.
Macht's gut.
Tschüss. Tschüss, 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 tschüss.
Haben wir so ein Outro? Nee, ne?
Tschüss, 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 tschüss.
Tschüss. Küsschen. Tschüss.